ist.
Hallo Sven. Sind das nicht endlich mal beruhigende Nachrichten aktuell?
Ja, nur. Also welche meinst du jetzt konkret?
Ich meine die Entspannungspolitik in Nahost. Man muss ja wirklich mal sagen, es hat selten militärische Maßnahmen der Friedenssicherung gegeben, die so viel Zutrauen stiften in die diplomatischen Möglichkeiten der Menschen, Konflikte zu lösen, wie das aktuell passiert. Diese Deeskalation zwischen Israel und dem Iran, ich finde es fantastisch.
Ja, da wird doch wahrscheinlich ein Friedensnobelpreis fällig für irgendjemanden. Vielleicht
für
beide
alle
Seiten. Wir werden das weiter beobachten, aber ja.
Wobei ich zwei Fragen noch habe. Das eine ist, ist das nicht auch ein bisschen queerfeindlich?
Was Krieg zu führen zwischen Israel und Iran?
Ja, du weißt, dass heute in Tel Aviv am Freitag der Christopher Street Day geplant war und der musste abgesagt werden. Wegen dieser friedenssichernden Maßnahme, ich finde das einen ziemlich hohen Preis.
Ja, da haben die vielleicht nicht dran gedacht oder meinst du, das war Absicht? Man weiß ja
das
nicht.
Weiß man halt nicht.
Lass uns mal lieber weiter an das Gute glauben. Sie wussten das einfach nicht. Da waren nun.
Und dann haben die das, ich weiß nicht, ob das nicht auch ein Akt von Wissenschaftsfeindlichkeit ist, dass da einige iranische Genderforscher auch getötet wurden aus Versehen.
Ja.
Das ist ja so. Ja.
Ja, ja.
Die haben ja diese großen Genderforschungsanlagen gegründet, wollen ja so eine.
Ja, ja, ja.
Eine Sexbombe wollten die, glaube ich, bauen.
Ja, ja, ja. Die hatten ja auch so eine Gender-Brigade, Generäle und so heißen die dann.
Genau.
Die sie dann so aus Versehen getroffen haben. Also.
Ja.
Gut passiert. Also für den Friedensnobelpreis.
Ein bisschen du meinst, wo gehobelt wird, da fallen Späne und wenn es den Friedensnobelpreis geben soll, dann kann man auf Kleinigkeiten keine Rücksicht nehmen.
Ah, das ist ja gleich mitten im Thema. Ja, aber gut, das bietet sich an bei der Nachrichtenlage. Wir wollten ja eigentlich erst später über den Krieg sprechen. Aber
über welchen Krieg? Ich habe jetzt über Frieden gesprochen. Aber
ja,
gut.
Entschuldigung, rausschneiden. Wir wollten ja erst später über den Frieden sprechen. Da gab es ja auch noch ein paar Friedensaufrufe von sowohl Talzi, meiner Freundin Talzi, und als auch von meiner Freundin der SPD. Da bist du im Bilde.
Möchtest du da jetzt schon drüber sprechen?
Wenn du jetzt so anfängst mit Frieden, dann können wir doch gleich den ganzen positiven Friedensprozess oder nicht vorneweg machen.
Ja, den Talzi-Teil, den musst du machen, den SPD-Teil, den kann ich dir erklären.
Der Talzi-Teil war ja nur, das war ja nur ein dubioses Video, der irgendwie Geheimdienst-Koordinatorin-Chefin der USA, Talzi Gabbard, das ist ja auch als dubios, ich weiß auch gar nicht, ob das echt war. Ich habe das so verstanden. Als wie die Friedensmaßnahme im Nahen Osten, als Warnung, dass wir uns jetzt alle an die Hand nehmen und Frieden machen sollen, weil wir am Rande der Auslöschung stehen.
Ja, im Unterschied zu Leuten, die das noch robuster betreiben wollen, sind wir nicht hinreichend mit Schutzräumen versorgt. Darauf hat uns Talzi auch hingewiesen. Mhm. Fand ich schon ganz bemerkenswert.
Ja.
Aber was soll das?
Wie, was soll das? Das ist doch.
Ja, also, warum wird uns das gesagt? Das ist doch nichts Neues.
Dass wir Frieden machen sollen? Doch, das ist doch neu, oder nicht?
Nein, aber dass es keine Schutzräume für uns gibt, also das war doch klar.
Ja, na gut, also hier sowieso nicht. Also. Nein, aber das ist doch also die gleiche Linie, deswegen bin ich ja so optimistisch, dass wir eben doch nicht auf einen Krieg zusteuern, sondern auf weltweiten Frieden, wie auch dann. Können wir die SPD ergänzen? Da gibt es einen Friedenskreis, von dem ich bisher noch nie was gehört habe, der jetzt ja auch quasi beschlossen hat, dass wir uns dass wir abrüsten, oder?
Habe ich das Mittel falsch? Der Diplomatie suchen. Ich habe dann Gespräche mit dem, wie heißt der, Michael Müller, glaube ich, gehört. Da ist ja der Stegner dabei, Borjans, Mütze nicht sogar, glaube ich, oder? Mhm. Und was die schreiben, das klingt ja auf den ersten Blick gar nicht mal so ganz schlecht. Es gibt ja viele Unterzeichner, Christoph Butterwege, mein Kollege und fast Bundespräsident.
Mhm.
Ja,
und wieso ist dabei. Auf den ersten Blick? Das ist doch,
bitte?
Wieso auf den ersten Blick klingt das
ja, weil gut. Man sich ja fragt, in welcher Rolle wird hier eigentlich gesprochen?
Also ja,
die SPD tut ja so, als wäre sie außerparlamentarische Opposition und keine Regierungspartei. Also wäre es nicht sinnvoller, anstatt so ein Papierchen zu verfertigen, im Rahmen ihrer Regierungsverantwortung diese Position wirklich werden zu lassen?
Ach, das war jetzt gar nicht
von mir.
Nein, ich habe das nicht verstanden. Das war gar nicht die SPD, sondern nur ein, deswegen war auf dem Logo der SPD auch so eine kleine Friedenstaube, oder?
Ach so.
Also ich dachte, nee, war so, das war so ganz hübsch gemacht und jetzt war jetzt, ich dachte, die SPD, unsere Regierungs-SPD hat ihr Logo geändert und will jetzt Frieden. Das ist gar nicht so gemeint.
Nee, das ist nicht so gemeint, sondern das war ein... Und trotzdem finde ich das ein bisschen scheinheilig, wenn man jetzt so tut, als wäre man nicht in der Regierung. Also dieselben Akteure könnten doch jetzt auch auf dem Rahmen einer parteiinternen demokratischen Diskussion, die ja in Deutschland im Unterschied zu anderen totalitären Staaten ja gegeben und möglich ist, weil wir eine demokratische Grundordnung haben und Meinungsfreiheit, könnte man doch eigentlich auf dem Wege der Diskussion eigentlich das übersetzen in Politik. Also warum machen Sie das denn nicht?
Ja, wir geben die Frage dann weiter an die SPD, aber wir beide wissen das nicht.
Nee.
Also es hat keine Bedeutung, mit anderen Worten, dieses Friedenskreis.
Naja, es ist schon ein schönes Zeichen, aber ich glaube, es ist so ein bisschen wie wenn die CDU sich erkundigt nach NGOs, die Demokratieförderung betreiben. Also es ist...
Es steht denn, ich habe das nicht alles gelesen, ich habe nur die Friedenstaube die ganze Zeit begeistert angeguckt. Steht denn da auch was drin? Also eine Forderung vom SPD-Friedenskreis, dass wir vielleicht abrücken von diesem 5% Rüstungsziel?
Schon, ja, ja. Also das ist so schlecht ist das nicht. Also ich nehme es den Leuten noch ab, aber ich finde das den Ansatz ein bisschen fraglich.
Mhm. Wir wollen nochmal in Klammer dran erinnern, falls das jemand nicht mitbekommen hat, 5% Rüstungsziel heißt der halbe Haushalt.
Genau, 5% des Bruttoinlandsproduktes und nicht 5% des Haushalts.
Sind 50% des Bundeshaushaltes und der Bund ist zuständig für die Verteidigung. Also 220.
Wobei, ehrlich gesagt, ich finde das auch gefährlich von der SPD, weil wenn ich jetzt Putin wäre, ne?
Ja.
Und bin kurz davor, die Ukraine zu unterwerfen, bevor ich meine imperialistischen Strebungen weiter gegen den Westen treiben werde, würde ich doch sagen, haha, wunderbar, guck mal, was für ein Zeichen der Schwäche.
Aha.
Ja? Warum soll ich verhandeln, wenn die sagen, sie wollen verhandeln?
Warum soll ich Frieden wollen, wenn die auch Frieden wollen?
Genau, ist ja, doch klar. Also ist doch klar, dass der dann Krieg will.
Dann bleibt uns nichts weiter übrig, als auch weiter Krieg zu wollen.
Ja. Weil das ist das, was wir lernen aus der Befriedung des Nahostkonfliktes, dass wir einfach nur Frieden durch Stärke erreichen können.
Gut. Dann halt 250 Milliarden für Panzer und nichts mehr für die anderen.
Nein.
Wollen wir noch ein paar bunte Dinge erwähnen?
Also ja.
Würde ich gern, ich habe nicht viel diese Woche, also ich habe mal ein paar Sachen, die mir zumindest aufgefallen sind bei den herrschenden 60 Grad letzte Woche. Ich weiß auch nicht, wie es bei dir und bei euch war.
80
gestern.
Grad.
80 Grad, ja.
Niedriggarmethode, du kennst das.
Ja, wahnsinnig heiß. Ne? Da stockt einem ja das ganze Eiweiß im Gehirn, wie Herr Lauterbach uns mal erklärt hat, ab 40 Grad. Also gestern war ja in Deutschland gar kein Gehirn mehr vorhanden. Ich wollte da nur zwei Hinweise geben, also weil ich weiß, Klima ist jetzt nicht so ein Thema gerade, ist ja mehr so Krieg und so. Es entsteht in Schleswig-Holstein eine Batteriespeicherwerk. Das fand ich sehr spannend.
Da kann man Batterien speichern.
Oder? Da kann man seine Batterien in einen Safe legen und dann sind die gespeichert für die Kinder.
Auf eine Memory-Karte.
Für die Kinder. Ja, ach so, ja. Nein, das, was wir immer gesagt haben, was fehlt, ist ja so ein Speicher. Wenn man diesen vielen Ökostrom hat, dass man sagt, den müssen wir doch irgendwo auch mal ablegen.
Ich dachte immer, der Netz ist der Speicher, aber gut.
Ja, du und Annalena. Ohne Scheiß, ja, es heißt Echo Store und ich fahre da mal hin und gucke mir das mal an, weil ich habe den Businessplan nicht so ganz verstanden. Die sagen, dass sie das jetzt ganz toll können und die Spitzen abfangen können, wenn mal so Strom fehlt. Aber mir fehlen dazu alle Zahlen. Sie wollen auch kein Geld vom Bund. Da muss ich, glaube ich, mal vorbeigucken, weil ich nirgendwo gefunden habe, was der Spaß kostet. So, das wäre das
eine. Die wollen so eine Art Gigafabrik für Speicher bauen. Das heißt, wenn es zu viel Strom ist, nehmen die den und wenn es zu wenig gibt,
geben sie wieder her. Genau.
Und angeblich, ist doch brillant.
Ja, eigentlich schon. Aber mir fehlen so ein bisschen ich habe den Businessplan nicht gesehen, wo man dann sagt, ja, müssen sie ja auch nicht. Müssen Sie mir ja nicht zeigen, vielleicht tun Sie das, ich fahre da mal hin. Und das andere ist, was ich ja seit Wochen mal verlinken wollte, mache ich jetzt auch, ist diese schöne finnische Studie. Ich erwähnte das, du weißt, jetzt hat es Herr Fahrenheit auch mal gemacht, unser Klima.
Nimmst du mir den Gag weg?
Ja, wollte ich jetzt. Wie heißt er wirklich? Er ist wirklich Fahrenheit. Und er ist der Fahrenhold, an den werde ich verlinken und den... Die Studie aus Finnland von einem Mann mit dem typisch finnischen Namen Micho, weil ich das so bestechend fand, wie viel Kupfer wir brauchen als Deutsche, um unsere ins Grundgesetz geschriebene Energie- und Net-Zero-Wende hinzukriegen. Mhm. Ich nehme den Zahlen, dass wir als Menschheit bisher 6.000 Millionen Tonnen Kupfer gefördert haben im Laufe der letzten 10.000 Jahre und die gleiche Menge jetzt nochmal fördern müssen in den nächsten 20 Jahren, wenn wir die Pläne vor allem der Deutschen umsetzen möchten. Das heißt, wir brauchen jetzt 15% der Weltproduktion an Kupfer. Das meiste davon kommt aus China und es ist einfach ganz lustig, das zu lesen. Also kurz gesagt, das ist alles völlig illusorisch, was wir da machen. Und ich gehe davon aus, dass alle, die da was entscheiden, wie ich diese 230 Seiten gelesen haben. Ich verlinke sie mal. Das war es auch schon dazu.
Ich habe diese Seiten gelesen und ich muss sagen, da wird hier ein Popanz aufgebaut um ein Scheinproblem, als ob es einen Kupfermangel gäbe und dieser wunderbare Gedanke aus technischen oder materiellen Ressourcengründen scheitern müsste. Mhm. Wir haben mehr als genug Kupfer, das sollte jedem klar sein. Du musst nur mal in dein Portemonnaie gucken. Ja, das ganze, ich sage jetzt mal politisch inkorrekt, Indianergeld, was darin rum.
Ja, ich bin ganz klein mit Hut, wie du siehst. Mein
ja,
Hut vergessen, dass ich das mit dir.
Und ich denke, da können wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe abschneiden. Nämlich
ja.
Nämlich die Bargeldabschaffung und die Energiewende auf dem Wege des kleinen Kupfergeldes natürlich.
Ach so.
Ja, wie viele 5-Cent-Stücke hast du ungenutzt in der Ecke rumliegen? Wenn du die alle zur Verfügung stellen würdest, wäre das überhaupt kein Problem mit der Energiewende. Da kann der Fahrenheit sagen, was er will.
Ach du, okay. Schlaumeier. Verstehe. Ach, du willst mein ganzes Kleingeld jetzt und damit unseren Kupferbedarf decken?
Ja, natürlich.
Moment, warte, 104 Millionen Tonnen brauchen wir.
Du hast 50 Tonnen.
In der Hosentasche.
50 Millionen, wie viel Tonnen?
Das ist gut. Mann, das ist ja fast so schön wie die Mondpipeline. Du hast ja immer diese tollen Ideen.
Immer, ich, ne?
104 Millionen Tonnen Kleingeld. Und dann haben wir ja auch noch 193 Millionen ungenutzte Smartphones rumliegen.
Ja.
Das reicht ja, hast du völlig recht. Also okay, ich nehme alles zurück.
Recycling.
Studium muss keiner lesen.
Nachhaltigkeit.
Kein
das sind
Thema.
Nur meine Themen.
Ja, 104 Millionen Tonnen haben wir alle in der Tasche.
Ich habe noch eine schöne Lösung. Du weißt ja. Politische Probleme werden ja oft überdramatisiert, weil die einfachen Lösungen den Leuten nicht einfallen. Mhm. Du hast vielleicht dieses schreckliche Ereignis in Graz mitbekommen.
Ja.
Ja. Und auch da kann man von Deutschland lernen. Ich bin für Amok-Verbotsschulen.
Ja, das ist.
Findest du nicht?
Doch, unterschreibe ich sofort. So eine einfache Lösung.
Ja, eben.
Warum ist dann. Gab es das nicht schon bisher? Nein.
Nein.
Ausdrücklich.
Nein.
Ja. Okay, dann machen wir.
Oder, ich meine, was ein bisschen aufwendiger wäre, man könnte mal über die Not von Kindern nachdenken, die man doch erheblich seelisch zusetzt, ob man dann vielleicht doch noch mal, aber das wäre vielleicht zu aufwendig. Dann lieber Amok-Verbotsschulen, oder?
Ich glaube, das andere ist wieder ein Nachdenken und vielleicht auch mal so Positionen austauschen, das ist Quatsch. Also Amok-Verbot. Ja, zu den Schulen habe ich eine Frage oder so. Da gab es dann, glaube ich, die Forderung, getrennt den Abiball nach Geschlecht zu trennen. Hast du auch mitbekommen in Essen.
Es war vorgeschlagen worden vom queeren Schülerverband.
Ach so, das wollte ich gerade fragen.
Die wollten ja aus Gründen der gleichgeschlechtlichen Liebe die heteronormative Aufladung dieses Balles in Frage stellen.
Ach so,
das ist ja so, dass diese Bälle, die waren ja immer so mit Zeremonie und Pärchen, die sich bilden mussten. Und das war halt im hohen Maße schwulen- und lesbenfeindlich, auch queerfeindlich. Und deshalb haben die jetzt für Gleichgeschlechtliche.
Das wäre meine Frage gewesen. Haben das jetzt die Muslime in Deutschland gefordert, dass man das trennt nach Geschlechtern? Oder haben es die jungen deutschen Frauen oder auch Frauen gefordert, dass die Jungs ihre eigene Party feiern? Also aus der Erfahrung.
Ach so.
Weil es ja dann nur noch. Aber du sagst, das war eine queere Forderung. Okay.
Gut. Und die wurde ja nur von einzelnen SchülerInnen erhoben und von der Schule insgesamt auch nicht weitergetragen. Warum wollen wir mal nicht überdramatisieren?
Nein, ich will das eigentlich.
Man muss auch mal innovative Ideen diskutieren dürfen, ohne Denkverbote und ohne, dass man sofort dann moralisch irgendwie unter Druck gesetzt wird, finde ich.
Ja, ich bin doch genauso liberal und so wie du. Ich wollte das jetzt gar nicht so hochhängen. Ich mache doch hier nur mal meine paar Stichworte, die mir die Woche aufgefallen sind. Entschuldige. Also wir haben
ich habe das vielleicht ein bisschen den falschen Hals bekommen. Sorry.
Ja, war diese Woche, es war ja auch, das fand ich auch wiederum, vielleicht bin ich da zu kleinlich, aber es war die Verwandtenehe, war so in der Kritik diese Woche. Und da habe ich auch gedacht, das würde ich nicht so in Bausch und Bogen machen wollen und nicht so pauschal. Also weil du weißt ja nicht, ob nicht auch, du weißt ja nicht, ob das für alle Politiker gilt. Es gibt ja vielleicht auch Einzelne, vielleicht mit unserem verästelten Stammbaum, also wo auch andere Familien reingekommen sind im Lauf der Jahre, Jahrzehnte.
Ach, du meinst, dass man diese Bevorzugung des eigenen Clans durch Nepotismus, glaube ich, nennt man das dann politisch,
ja, oder?
Also die Sexualpraxis heißt, glaube ich, Inzest und die politische Praxis heißt Nepotismus.
Ja, aber also Inzest, ich meine, ich finde es unredlich, jetzt sämtlichen Politikern zu unterstellen, dass sie einfach aus generationenweise verwandten Ehen stammen. Das finde ich falsch.
Ja.
Da glaube ich, das kann man nicht jetzt einfach nur an dem Verhalten allein ableiten, dass man sagt, dass der muss ja aus einer viel, viel Generationen verwandten Ehe stammen. Also immer wieder. So, wollte ich nur mal gesagt haben. Also
das, war das der das Kernpunkt dieser Diskussion?
Bestimmt.
Ja.
Ja, was sonst?
Meinst du den Greichenclan und so, ne?
Ja, das ist einfach unfair. Das muss man ja nicht, kann sein, dass sie die meinen. Ich finde, das kann man nun nicht irgendwie pauschal machen. Nur weil die sich so.
Und wer hat was gegen verwandten Ehen? Wo leben wir denn? Ich dachte, wir leben in einer liberalen, offenen Gesellschaft. Wer ist denn da dagegen? Verstehe ich gar nicht.
Ja, du hast völlig recht. Ja. Gut, machen wir mal was Sinnvolles. Was haben wir denn noch? Haben wir noch was Buntes aus der Woche oder nur noch ernste Themen?
Ja, ich habe noch ein bisschen was zu Kalifornien. Erstmal muss ich wieder mal Zellers Zeitung zitieren. Bernd Zeller fordert völlig zu Recht, dass Merz endlich den Taurus nach Kalifornien schickt. Zur Unterstützung der dort...
Für welche Seite?
Völkerrechtswidrig angegriffenen, ja, zugunsten des kalifornischen, der kalifornischen Regierung, oder? Wie heißt das? Governor, glaube ich, ne?
Mhm. Und dann gegen Trump oder gegen die Demonstranten? Wo soll es denn eingesetzt werden, das Taurus?
Ja, je nach Bedarf. Das können wir denen da nicht vorschreiben,
nein,
was die
richtig
damit machen. Was hast du denn wieder für Ideen?
Ja, 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 gut.
Hast du gesehen die Bilder da? Das war schockierend, oder? Boah. Wie die da auf den Autos rumgesprungen sind und Steine geworfen und die Polizisten haben dann auch so mit Gummi geschossen, auf Reporterinnen geschossen und so.
Mhm.
Hast du gesehen?
Nö, habe ich nicht. Das ist so weit weg. Ich gucke mir das alles nicht mehr an, aber ich habe ja dich für sowas, dass du mir das dann...
Ich gucke mir den ganzen Kram ja auf Telegram an. Ne?
Ja, und hast gesehen, dass also Kalifornien brennt an allen Ecken und Enden.
Ja, ich war ein bisschen enttäuscht. Das wirkte so ein bisschen singulär. Es waren so 7 Polizisten, 30 Demonstranten und ich glaube 200 Journalisten, die dann so von der Seite Anweisungen gaben. Und also mir ging es tatsächlich eher unglaublich um die Bilder, hatte ich das Gefühl. Als ob da dieser Konflikt selber den Leuten gar nicht so ernst wäre.
Das ist schon wieder so eine Verschwörungstheorie, was du da aufstellst. Hast du so eine mediale, oder?
Das meinst du so? Nee, weiß ich gar nicht, ob das. Jedenfalls habe ich ganz viele Journalisten gesehen. Und normalerweise würde ich ja sagen, wenn es da gefährlich ist, geht man als Journalist ja gar nicht hin, aber. Oder?
Ja, also ich gucke mir das nicht mehr an aus den USA, weil ich bin ja Egoist, wie du weißt. Und ich beschäftige mich jetzt nur noch mit der Frage, ob ich denn noch vielleicht auswandern soll oder nicht. Und da kommen die USA nicht in Frage. Ich komme auch nur drauf, weil meine dänische Frau mir mitteilte, und das war tatsächlich beim RND, Redaktionsnetzwerk Deutschland heißt das, glaube ich, das 48.
Bei mir SPD nah.
Ja, ja, ich weiß, aber das 48% der Deutschen mit dem Auswandern liebäugeln. Hm. Fand ich eine sehr hohe, überraschend hohe Zahl, oder? Und habe mich dann eben auch gefragt, wo wollen die denn jetzt alle hin? Oder warum wollen die denn überhaupt weg? Weil ich, weißt du ja, ne? Also meine Frau ist in Dänemark, ich bleibe ja in Deutschland, um das mal vorneweg zu sagen.
Eben,
also ich bleibe
eben,
in einem der 4 Deutschländer, die demnächst dann übrig bleiben und werde helfen, das mit wieder aufzubauen, versprochen. Oder zumindest werde ich das versuchen. Weil ja auch die Frage wäre, wo können wir denn hin? Oder wo wollen diese anderen Leute hin? Nach Ungarn oder nach Russland oder nach Dubai,
USA.
Zypern? Ich finde eigentlich einen Slogan für mittendrin statt nur da Dubai. So mein Motto ab jetzt, bleib hier. Nein, man versucht ja diese Ausreisewilligen, das hat ja die SPD sicherlich zur Kenntnis genommen, auch die CDU, wenn es schon im RND steht, man versucht ja die zurückzuhalten, diese Drückeberge.
Indem man Deutschland wieder attraktiver macht für sie.
Ja, nicht unbedingt. Also,
nein.
Sondern... Ich weiß nicht, ob dir das auffällt, du willst ja gar nicht weg und
nein,
ich ja auch nicht, wir beschäftigen uns ja nicht so damit, aber und dann sagt die Es wird einem ja nicht leicht gemacht, ne? Und ich finde das richtig.
Da kommt dann keiner und sagt so, danke, dass Sie auswandern, hier sind Ihre Tickets, wir bringen Sie jetzt zu Ihrem Flughafen.
Ich finde die Beschwerden so falsch von allen, dass man sagt, warum wird es den Leuten jetzt erschwert? Also für
wie wird es denn erschwert?
Ach, naja, für Unternehmer und für Freie gilt ja ganz generell schon irgendwie gern mal eine Wegzugsbesteuerung. Also wenn man das Land verlassen möchte, dann muss man erstmal erklären, was man in Zukunft alles noch verdient hätte und das vorweg versteuern. Jetzt wird ja diskutiert, ob man auch die Renten kürzt, wenn jemand das Land verlässt, also im Rentenalter.
Selbst im europäischen Ausland?
Mhm, genau.
Ich dachte, hier herrscht Freizügigkeit. War das nicht eins dieser Argumente für diese, wie hieß es, EU?
Ja, aber wir können uns das natürlich nicht leisten, dass die Leute jetzt einfach das Land verlassen und all das mitnehmen, was wir ihnen geschenkt haben auf dem Weg. Also wird man ihnen auch die Kapitalerträge noch aus der Tasche steuern und sagen, am Ende, du kannst ja gerne gehen, aber dann mit leeren Händen. Und wir sind doch dafür.
Das letzte Hemd hat keine Taschen.
Das Auswanderhemd hat keine Taschen. Ich denke nur, man kann das verstehen, oder?
Ja, sicher. Das sind Fahnenflüchtlinge, das sind ja, Deserteure. So,
Defätisten und Fahnenflüchtlinge.
Wenn der Putin das hört, dass die nicht mehr bereit sind, den Krieg zu finanzieren, dann fängt er erst recht nicht an zu verhandeln.
Ja, deswegen ist da doch jede Methode recht, um das zu verhindern. Also wir haben, du erinnerst dich, Frau Grimm, die Wirtschaftsweise hatte ja auch die Abschaffung von irgendwelchen Witwenrenten sowieso gefordert. Wenn du dann ins Ausland gehst, kriegst du die natürlich auch nicht. Also wir müssen einfach gucken. Wir brauchen Geld in Deutschland und wenn Leute abhauen wollen, dann holen wir uns das von denen und den Rest holen wir uns von denen, die hier bleiben.
Aber es ist für einen guten Zweck.
Natürlich ist es für darf man nicht so sagen, aber für dieses Land.
Natürlich.
Für uns alle.
Alles für dieses Land.
Ja, das darf man sagen, oder?
Ja.
Am schönsten finde ich die Wohnflächenabgabe. So wie auch schon, hat man schon bei dir. Muss aufpassen mit deinem Staubsauger. Wenn du zu viel Wohnraum hast, dann werden da demnächst Abgaben fällig. Ich würde dann einen genauen Blick auf deinen Robo-Staubsauger im Wohnzimmer werfen, ob der Daten übermittelt.
So. Ja, der hat ja so einen Schlitz, wo man Geld reinwerfen kann.
Deiner?
Ja. Da kann man diese Steuer schon direkt entrichten.
Ach so. Na, die wissen das ja. Also meiner nicht. Meiner ist doof, aber.
Ich bin gerade ein bisschen schockiert nochmal zum Thema, also wir umkreisen es ja immer wieder, weil es einfach im Raum steht. Krieg.
Mhm.
Erinnerst du dich noch an Joschka Fischer?
Mhm.
Das war ja dieser pazifistische Basisdemokrat.
Ja.
Aus Frankfurt.
Hat Frieden gestiftet in Jugoslawien.
Der in Jugoslawien Frieden gestiftet hat, der sich jetzt irgendwie völlig überraschend nochmal stark macht für die Wehrpflicht.
Mhm.
Und auch Pistolius, glaube ich, oder wer war das, wollte die Wehrpflicht jetzt und zwar in so einem gestaffelten Modell, dass man sie erstmal freiwillig macht und wenn es nicht genügend Freiwillige gibt, dann wird sie als Pflicht eingeführt. Der erinnert mich ein bisschen an die Impfpflicht.
Ja.
Oder?
Ja. War doch auch Lauterbach war das, oder? War Spahn.
Genau. Genau. Klingt nach demselben und jetzt muss man sich, glaube ich, keine Sorge machen, dass die Wehrpflicht kommt, weil, das hat mir meine Tochter berichtet, die hatten jetzt Besuch von einem Bundeswehroffizier, der die Attraktivität des Arbeitsplatzes Bundeswehr für den jungen Leuten klar gemacht hat und auch die friedenspolitische Notwendigkeit einer robusten Militarisierung von Außenpolitik. Und was meine Tochter sehr überraschend oder vielleicht gar nicht so überraschend berichtet, dass die meisten der jungen Männer voller Begeisterung jetzt bereit sind, ihr Leben für Deutschland zu lassen.
Ernsthaft?
Ja. Mhm. Es ist also nicht so, dass sie von ihren Eltern dahin gezwungen werden müssen, so nach dem Motto, ja, entweder räumst du jetzt dein Zimmer auf oder ich schicke dich in die Ukraine. Also so ist es heutzutage nicht.
Starker Satz. Okay, das ist ja, empfinden die dann ja gar nicht als Drohung, aber sonst. Ja.
Nein, eben. Die sagen, ach gut, dann brauche ich mein Zimmer auch nicht mehr aufzuräumen, sondern gehe ich direkt sterben.
Ja.
Und nee, jetzt mal ernsthaft, also offensichtlich haben die da Bock drauf. Und ich habe mal darüber nachgedacht, woran könnte das eigentlich liegen? Also jetzt mal ernsthaft. Ist ja eine Generation, der wir wenig Gelegenheit gegeben haben, Anerkennung von uns zu bekommen. Und der wir auch sehr viele Perspektiven und Hoffnung geraubt haben durch unsere Maßnahmen. Und wenn dein Leben sowieso keinen Sinn hat und du die Chance hast, durch den Heldentod für das Vaterland deine Eltern stolz zu machen, also da muss man ja doof sein, wenn man nach dieser Möglichkeit nicht greift.
Ja, klingt total logisch. Ja. Verstehe ich.
Hättest du doch auch gemacht, oder nicht?
Na, aber selbstverständlich. Also man hätte mich nicht mal auffordern müssen. Mein
ja, aber ich will jetzt nichts verraten, aber ich glaube, dein Verhältnis zu deinen Vorfahren ist nicht ganz ungetrübt und das könnte alles anders aussehen, wenn du damals mal anständig gedient hättest.
Ja, das ist wohl wahr. Ich muss mal ganz kurz den Schritt zurück doch nochmal machen. Also das ist aber jetzt, das finden jetzt die Jungen gut, die wollen jetzt für Deutschland sterben. Habe ich das richtig verstanden? Nee,
ich glaube, sie wollen eher für Deutschland töten. Das ist, also, man hat ihnen sozusagen die Wahrheit über den Krieg verraten, aber nur die eine Hälfte.
Die denken, das ist Call of Duty und man macht da ein Reset und ist an der gleichen Stelle wieder. Und
mit dem Respawn, genau.
Und, ah, okay. Ja, sonst wäre es ja auch, würde ich in meinem Kopf nicht zusammenbekommen, dass plötzlich die jungen deutschen Männer irgendwie mit ganz viel Nationalstolz Deutschland verteidigen. Das ist ja alles doch, das klingt ja alles sehr rechts offen gestanden, aber.
Nee, die verteidigen nicht Deutschland. Also die verteidigen die westlichen Werte und die Souveränität der Ukraine.
Ach so, und unsere Demokratie.
Und vor allem kämpfen sie gegen Putin, den wirklich wahnsinnigen Aggressor mit seiner imperialistischen Agenda.
Mhm. Ja. Okay. Ja, gut, darf ich noch ein paar Kurznachrichten da einfach sinnlos reinschmeißen?
Ja, das war ja auch nur eine sinnlose Kurznachricht.
Ja, sind wir heute wieder konzentriert, ne? Das ist ja also das, was uns auszeichnet seit vielen Jahren. Das ist alles überhaupt nicht. Ja, nee, ich habe einfach nur, das ist mein Zettel, den kennst du ja inzwischen. Ich habe mich sehr gefreut, dass jetzt die STIKO einen neuen Chef hat, nämlich Bodo Schiffmann. Das hast du ja sicher gehört. Ach nee, das war Robert Malone wird Chef von der amerikanischen STIKO. Habe ich mich verlesen. Aber es ist ein bisschen untergegangen im deutschen Mainstream, was da jetzt gerade passiert mit Kennedy, der ja auch...
Macht der nicht schlecht, der
Robert. Ich weiß nicht genau, warum er das macht. Das ist ja alles so schön, um wahr zu sein. Aber das ist ja in der Tat so, als würde man jetzt auch noch, also auch das, die ganzen CDC, also das ist das Center für Disease Control, die Mitarbeiter sind alle gefeuert worden. Dann gibt es nochmal hohen Druck auf den Herrn Fauci. Die Älteren werden sich erinnern, der ja seine Immunität von Herrn Biden oder einem Unterschriftsautomaten bekommen hat. Und es gibt sogar ein bisschen Druck auf Frau Fauci, die ja die Ethik-Zuständige im National Institute of Health war. Also so. Ja, ich wundere mich dann nur. Ich habe nur in dem Kleingedruckten dann zur Kenntnis genommen, dass die Daten dann jetzt alle bei Palantir landen. Aber das haben wir ja letzte Woche besprochen.
Das haben wir schon gemacht.
Ja, aber die Gesundheitsdaten, also wenn Kennedy das durchsetzt, dann spielt das wiederum in diese Richtung. Ja gut,
man kann nicht alles haben.
Nein, eben. Außer man ist Palantir.
Aber wenn Wolfgang Wodak das RKI übernimmt,
ja,
das wäre auch nicht verkehrt, oder? Aber wo ich jetzt noch nachhänge, ein bisschen in Gedanken ist, dieser Autopen von Biden
ja.
hat eine gesundheitspolitische Relevanz, weil er Menschen immun machen kann? Ja. Das hast du gerade erzählt.
Ja.
Dann bräuchten wir doch gar keine Impfung.
Das stimmt. Wir müssten uns alle nur einmal mit dem Autopen von Biden unterschreiben lassen. So auf der Schulter.
Nicht so eine Generalimmunität für die Weltbevölkerung oder so.
Ja, da kommst ja auch nur du drauf, dass man sowas... Also wieder so eine technische Lösung, oder?
Ja.
Also warum sind wir denn nicht da gleich drauf gekommen? Warum haben wir 350 Milliarden Masken gekauft und unser ganzes Steuergeld verplempert, Herr Spahn? Warum haben wir nicht den Autopen von Biden genommen?
Siehste, hätte man uns mal gefragt.
Ja.
Ja, das mit den Masken, das scheint ja auch nicht alles so ganz sauber gelaufen zu sein, oder?
Doch,
ganz
bestimmt, das wird ja auch deshalb unter Verschluss gehalten, weil es eben alles so sauber gelaufen ist.
Ach so.
Frau Warken heißt sie, glaube ich, ne? Unsere neue.
Ja.
Ja. Na du, ich lese das und denke, was soll das Genörgel? Also es war und ist so, wir brauchten diese Masken.
Eben.
Wir brauchten Milliarden Masken und zwar über Nacht und das zu einem Zeitpunkt, als noch gar kein Deutscher gestorben war, zumindest mit
Gott sei Dank.
Mit Covid. Also schon bevor
jemand. Hättest du lieber gehabt, dass eine Million Menschen tot ist und dann erst die Masken?
Ja, sage ich doch. Ja. Deswegen war das ja alles richtig. Und was soll das Genörgel jetzt? Also mussten wir so machen. Alles, alle Maßnahmen. Und es hat auch nicht hinterfragt zu werden. Es hat auch bis heute nicht hinterfragt zu werden. Und das ist tatsächlich eine Überleitung zu dem Punkt, der mir am allerwichtigsten ist. Du hast
ja
gelesen. Und zwar ganz viel. Den Verfassungsschutzbericht, der mir nur, ich hänge mich da gern an dich dran, mir erscheint das notwendig und macht die Lage noch viel rosiger, als ich sie eingeschätzt hatte.
Das ist das eine. Und das andere ist, man denkt ja immer, dass sie so ein bisschen auch so blinde Flecken haben. Das stimmt nicht. Hier gibt es zum Beispiel eine wunderbare Definition für diese verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Da denkt man ja immer, damit wären so Menschen wie wir gemeint, die manchmal ein paar kritische Fragen stellen, aber das stimmt nicht. Es sind die Regierungsinstitutionen selbst und die höchsten Repräsentanten in Staatsämtern selber werden dieses Deliktes für potenziell schuldig erachtet. Ja, guck mal, ich sag dir mal, worum es nämlich geht. Die relevanten, ich zitiere seit 134 und 35 vor allem, ne, die relevanten Akteure zielen darauf ab, wesentliche Verfassungsgrundsätze, Meinungsfreiheit, Unversehrtheit der Wohnung, Unversehrtheit des Leibes und so weiter, diese ganzen Maßnahmen, du erinnerst dich, ja, also wesentliche Verfassungsgrundsätze außer Kraft zu setzen und die Funktionsfähigkeit des Staates oder seiner Einrichtung zu beeinträchtigen.
Das, und du meinst, damit meint der Verfassungsschutz unsere
Politiker? Die Politiker der letzten 5 Jahre.
Ach so.
Oder?
Ja, das, bis hierher würde ich das auch so lesen, aber dann kommt bestimmt jetzt ein Zusatz, wen sie genau meinen. Das kann doch nicht sein.
Ja, das hat mich dann auch gewundert. Und zwar wird das nicht geschrieben durch politisches Handeln, das Dysfunktionalität und Lobbyinteressen und internationale Agenda vor das Wohl des deutschen Volkes stellt, sondern hier steht es darum, also diese verfassungsschutzrelevanten Delegitimierer machen demokratische Entscheidungsprozesse und Institutionen verächtlich oder rufen dazu auf, behördliche und gerichtliche Anordnungen und Entscheidungen zu ignorieren. Diese Form der Delegitimierung erfolgt oft nicht über eine offene Ablehnung der Demokratie als solcher. Also diese die Schweine berufen sich noch auf die Demokratie. Hm. Ja, das ist ja, die versuchen gewissermaßen die Demokratie zur Waffe gegen den Staat zu machen.
Mhm. Aber spätestens hier ist doch jetzt klar, dass nicht die Politiker gemeint sind, oder?
Ach so.
Sag du mal, also ich versuche dem zu folgen. Das klingt jetzt mehr so ein bisschen, als würden sie andere Leute meinen. So.
Ich lese mal weiter.
Ja.
Ja, also es geht nicht um die Ablehnung der Demokratie als solche, sondern die Inanspruchnahme der Demokratie für demokratische Zwecke. Sondern über eine ständige Verächtlichmachung von und Agitation gegen demokratisch legitimierte Repräsentantinnen und Repräsentanten sowie Institutioninnen und Institutionen des Staates.
Ja, siehst du, da hast du dich nämlich jetzt getäuscht mit deinem ersten Eindruck.
Stimmt.
Also die meinen dann schon, und so soll es ja auch sein, kurz gesagt, also Staatsdelegitimierung ist neu definiert als Kritik an temporär Herrschenden.
Ja, weil, nämlich, und jetzt kommt es, hier wird eingestanden, dieses Vorgehen geht weit über die rechtlich zulässige Kritik an Politik und Staat hinaus. Also offensichtlich ist es rechtlich in gewissen Ausnahmefällen gestattet, Staat und Politiker zu kritisieren, aber wenn das dazu führt, dass du die demokratische Unordnung untergräbst, indem du das Vertrauen in das staatliche System insgesamt erschütterst und dessen Funktionsfähigkeit gefährdest, ist das nicht okay.
Oh, und wie mache ich das im Einzelnen? Ja, also.
Das frage ich mich auch. Guck mal, es gibt kaum was Intakteres als den deutschen Rechtsstaat und kaum was Integres als dessen Repräsentantinnen.
Mhm.
Und wenn du jetzt über Desinformation zum Beispiel so sagst, so, ja, da gibt es gewisse Probleme. Untergräbst du das Vertrauen in eine an sich sehr vertrauenswürdige Institution?
Ja.
Und zwar wird das nochmal beschrieben in verschiedenen Deliktbereichen. Da kann ich jetzt nochmal zusammenfassen. Also wenn du zum Beispiel die Aufarbeitung der Corona-Zeit forderst. Ja. Oder wenn du sagst, es gibt die staatliche Klimapolitik wäre vielleicht nicht notwendig oder falsch.
Mhm.
Oder der Ukraine-Krieg wäre problematisch. Oder du sagst, dass möglicherweise eine Totalüberwachung seitens des Staates droht, dann ist das staatsdelegitimierend.
Ja, aber das heißt ja im Grunde nicht nur jede Kritik, sondern war es nicht auch so, dass man das allein das in Frage stellen und das Mutmaßen, es könnte dann vielleicht ein bisschen zu viel überwacht werden, ist das nicht auch schon Staatsdelegitimierung dann? Ja.
Ja,
gut, so ist richtig. Gut, dann habe ich das richtig verstanden. dann sind wir doch eigentlich endlich sicher, oder?
Ja, insbesondere, weil der Verfassungsschutz ja auch feststellt, dass eigentlich von dieser Gruppe von Verfassungsfeinden kaum eine Gefahr ausgeht, weil ihnen die Mobilisierungsquote zu gering ist und weil die sich nicht finanzieren können.
Mhm. Deswegen muss man das machen. So mit so einer großen Keule draufschlagen, ja.
Ja, ja.
Weil wir zu klein sind und zu arm?
Ja.
Ja, okay. Gut, umso mehr muss man uns hauen. Soll ich jetzt mal was zu klein und arm sagen? Darf ich das kurz nutzen, die Gelegenheit?
Ich dachte, das passt jetzt ganz gut. Dann kann ja. Ich mich auch mal ein bisschen räuspern währenddessen.
Ja, räusper dich doch mal irgendwo hin. Das müssen wir ja dann doch mal ganz kurz erwähnen, weil ich habe ja ein bisschen nachgedacht. Ich versuche, mich wieder kurz zu fassen, weil das ja jetzt erstmal unsere letzte B&B-Sendung ist. Ich bedauere das ein bisschen, aber oder sehr. Aber da unsere Zuschauer wissen, wofür ich und wir stehen, also sowohl jeder tut, was er kann, als auch bedingungsloses Grundvertrauen. Ich denke, das haben auch alle mitbekommen in den letzten 4 Jahren. Und wir trotz der gelegentlichen Hinweise mit also 2-3% unserer Zuschauenden, Schauerinnen, Schauer uns unterstützen, ist die logische Schlussfolgerung, dass die anderen das nicht können. Das ist für mich einerseits bedauerlich und auch ein bisschen schockierend, aber ich will das mal ernst nehmen. Also, dass wir sagen müssen, konstatieren müssen nach 4 Jahren, es können nur 2% unserer Zuschauer mithelfen, dass es dieses Format gab oder gibt. Das heißt für mich nur, weil das haut nicht hin, das reicht nicht. Und wir haben, glaube ich, inhaltlich ein ganz gutes Niveau, wir haben technisch ein ganz gutes Niveau. Ich mache das jetzt seit einem Jahr wegen des ständig weiter zurücklaufenden Budgets alleine, weitgehend. So dass ich jetzt die Idee habe, korrigiere mich, zu sagen, wenn das so ist, dass nur 3% das können materiell, dann brauchen wir eine größere Zahl von Menschen, die uns kennen. Das ist mir zwar sehr unangenehm, aber dann muss ich halt sagen, jetzt brauche ich, ich kann ja keine Anzeigen in der Bahn schalten, sondern dass wir versuchen müssen, irgendwie auf über die Social Medias und sonst wie eine viel, viel größere Basis zu finden, weil sonst funktioniert es nicht. Also, dass man sagt, wenn wir dann 150.000 oder 200.000 Menschen uns wahrnehmen und davon 3% in der Lage sind, mitzuhelfen, dann könnte es ja vielleicht klappen. So, das heißt, ich werde jetzt die nächste Zeit nutzen mit anständig bezahlten Social-Media-Menschen, Jungen, und versuchen, uns eine Basis zu verschaffen, dass wir weitermachen können. Jetzt habe ich viel zu viel geredet, aber ich wollte es nur erklären, damit hier nicht der Eindruck entsteht, ich wäre irgendwie, es wäre mir egal. Ich finde das gut und fand das gut, was wir gemacht haben, aber mit den 2-3% haut es leider nicht hin. Den Zusatz erlaube ich mir, falls jetzt jemandem einfällt, dass es die letzten 4 Jahre vergessen hat, immer gern noch die Unterstützung hierher. Ich werde mich nicht hinlegen die nächsten Monate, sondern mich bemühen, das Ganze auf eine richtige Basis zu stellen. Und das Geld ist auch nicht weg, es hat nur ein anderer, nämlich ich, und ich mache damit was Vernünftiges für die Gruppe. So, entschuldige den langen Vortrag.
Ist mir gut, dass du es mal gesagt hast.
Das ist, weil das war im letzten Jahr halt ein großes Thema und wir haben es ja nun nicht verschwiegen. Es steht ja auch jedes Mal unter den Videos und in unseren Folgen. Ich muss das ernst nehmen und wenn das so ist, dann ist es dramatisch, dass nur 2-3% unserer Freunde und Fans irgendwie das auch nur mit 1 Euro im Jahr unterstützen können. Dann ist das so.
Ja, manche haben sich vielleicht vorgenommen und gedacht, dann mache ich nächste Woche oder so und vielleicht.
Ja, aber.
Machen Sie es dann jetzt?
Ja, vielleicht auch nicht. Also doch, wir werden uns bemühen. Wir bemühen uns, wir haben es bemüht, wir waren fleißig, Matthias, wir haben es, glaube ich, ganz gut gemacht. Oder? Das war ein kurzes Selbstlob, wir haben doch eigentlich ganz gut abgeliefert und ich muss jetzt auch mal ganz kurz so ein Detail dazu sprechen. Wir haben echt einen ganz guten Ton. Also nicht nur haben wir den, ne, den richtigen Ton. Fällt eigentlich irgendjemand auf, dass man unsere Mikros nicht sieht? Ich muss das einmal sagen. Alle anderen.
Nicht diese dicken, diese alle Schuhe, anderen
Podcaster Mikros, ne? Spielen ja immer dieses Spiel, ne? Wer hat das dickste Mikro? Und, wenn ihr wüsstet, wie schön diese Mikros sind. Aber das war Absicht, dass man die nicht sieht. Von Anfang an.
Meins kann man ja auch als Rasierer verwenden.
Ja,
kannst du mir zeigen?
Nee, ja doch, kannst du machen. Zeig mir deinen Rasierer. Ich kann meins nicht zeigen. Ja, guck mal. Das ist gut, weg damit. Wie gesagt, vielen Dank für die Unterstützung derer, die es gemacht haben. Wenn noch jemand was für rückwirkend Wertschätzung hat, immer gerne her damit. Wir werden es nicht verjuxen, sondern gucken, dass wir hoffentlich im Herbst eine Idee haben, wie es weitergehen kann. So, und jetzt machen wir noch ein bisschen Prognose, oder?
Ja.
Finde ich.
Ich räusper mich nochmal.
Ja, weil wenn das bleibt dann jetzt für die Ewigkeit hier stehen, diese Folge, das muss ja jetzt, na, jetzt setze ich dich mal unter Druck. Das muss ja hier so richtig nochmal krachen, die letzten 10 Minuten.
Ja, wir hatten uns ja Gedanken gemacht über die Frage, wer soll es denn richten? Es gibt ja viele politische gute Ideen. Mhm. Und was uns aufgefallen ist, dass jede politische Grundströmung ein Phantasma und eine Ausrede dafür hat, sich nicht engagieren zu müssen.
Mhm.
Oder?
Ja, das klingt ja so ein bisschen wie nach, ja, wie nach so vielen, ja. Okay. Welche denn jetzt? Alle Richtungen.
Der Liberalismus, der Kommunismus und der Faschismus.
Die müssen sich nicht engagieren?
Nee.
Wie jetzt? Tun die doch, oder gerade, oder nicht?
Nee, die haben immer jemanden, der es dann macht für sie.
Ja, das hatte ich dir gesagt, das will ich auch mal teilen gerne, diese, ne? Das heißt, im Deutschen ist Team eine Abkürzung. Ich wollte das mal loswerden, ich fand das so schön. Ja. Toll, ein anderer macht's, heißt das.
Ja.
Das hat auch für mich die Idee des Team Mensch ein bisschen besser erklärt, als ich sie vorher selbst verstanden habe. Team.
Und der Teamgedanke ist ganz groß geschrieben, auch in der Politik. Ja. Mhm. Also zum Beispiel, wie ist es bei den Kommunisten? Mhm. Wer soll's da richten?
Mhm.
Die ja. Arbeiterklasse.
Ja, am Ende der Staat. Die Arbeiterklasse soll aufstehen und dann die
genau.
einige Vertreter in die Ämter setzen und ja, okay.
Der Herr Arbeiter, das war ein Lehrer meiner Tochter. Und dessen Klasse, ich fand die ein bisschen überfordert. Das war ein 5. Schuljahr. Mhm. Und denen zu sagen, okay, ihr müsst jetzt gegen die Ausbeutung aufstehen und alles Gerechtigkeit im Internationalen, also das fand ich echt eine Überforderung. Wobei, ehrlich gesagt, die hatten ein bisschen Geld über. In der Klassenkasse, weil da der Ausflug ins Phantasialand nicht geklappt hat. Und dann haben die...
Das heißt Klassenkampfkasse.
ach, die Klassenkampfkasse.
Bei Herrn Arbeiter.
Mhm. Ja.
Ja, und hältst du das für eine Prognose, dass die Klasse von Herrn Arbeiter dann jetzt die Welt rettet? Oder?
Darauf hoffen die Kommunisten, ja. Ich bin mir nicht so sicher.
Mhm.
Weil der Gedanke ist ja der, glaube ich, dass es sowas wie eine historische Notwendigkeit gibt. Die Verhältnisse werden immer schlimmer. Und dann formiert sich die Arbeiterklasse und begehrt auf und führt zu einer Umwertung aller Werte, glaube ich. Nee, das war Nietzsche.
Zur
Revolution.
Ja, das passt ja zu einer Bemerkung. Diese Arbeiterklasse, das schrieb uns ja auch jemand nach unserem Lob der Reichen, na Lob wollen wir nicht sagen. Also wir haben ja die Reichen ein bisschen und die Wohlhabenderen ein bisschen in Schutz genommen vor einigen Wochen. Und man hat uns ja daraufhin erklärt, per Zuschrift, dass die Unternehmer, von denen wir gesagt haben, das ist eigentlich ganz gut, wenn jemand so Risiken eingeht, die wären ja alle nichts ohne die Arbeiter. Das ist ja auch ein Punkt.
Was ja nicht falsch ist.
Nein, das ist nicht falsch, aber ich habe mich dann nur gefragt, wer und wo sind denn diese Arbeiter? Und sind das die Arbeiter bei Goldman Sachs oder bei MAGA, also Microsoft, Apple, Google, Amazon? Oder wer sind denn die? Vielleicht habe ich da einfach ein...
Ach, das ist gar nicht die Klasse von den Arbeitern.
Nee, das sind die Arbeiter. So, das war ja auch dann die Idee, die verelendeten Arbeiter, die stehen dann irgendwann auf und gründen dann den Kommunismus oder irgendwas.
Ja.
Ja. Wo sind die? Gibt es die?
Also meinst du, diese Arbeiter selbst sind schon ein Phantasma?
Ich
sind Dienstleister, Angestellte, jetzt, Beamte?
Ja, ich will jetzt nicht gehauen werden. Also 70% Staatsquote oder 50% offiziell. Die meisten sind angestellt oder abhängig vom Staat. Also haben wir noch in dem Sinne Arbeiter?
Du meinst, der kapitalistische Staat hat die Revolution durch eine Deproletarisierung der Arbeiterschaft geleistet.
Ich kann und will das
ja nicht.
Wie perfide. Ja, aber dann immer noch zu sagen, wir bauen jetzt auf die Arbeiterklasse, die dann jetzt die herrschenden Verhältnisse stürzt, da weiß ich nicht, das sind wahrscheinlich wirklich nicht mehr als die 25 Schüler von Herrn Arbeiter.
Wahrscheinlich.
Die werden doch dann nicht das System verändern oder stürzen.
Doch, doch, das ist historisch notwendig. Das habe ich bei Marx gelesen.
Ja.
Ja, und das Zweite, was ich ja auch als Phantasma bezeichnen würde, ist dieser Klassenbegriff. Ich glaube, es gibt keine Klasse. Es gibt den Klassenbegriff. Das ist eine politikwissenschaftliche Kategorie, die eine ganz vielfältige Gruppe von Menschen, die zusammenfasst unter einem einzigen Merkmal, aber diese Menschen, die kennen sich ja nicht, die haben nichts miteinander zu tun, deshalb muss diese Klasse ja erst durch Mobilisierung geschaffen werden.
Mhm.
Und das ist, finde ich, auch sehr problematisch dann im Kommunismus, weil natürlich die faktischen Beziehungen, also die Eingebettung in die Familie, Nachbarschaft, Regionalität oder sonstige Zusammenhänge, die werden alle marginalisiert und als Klassenkampfhindernisse diffamiert. Das heißt, das politische Subjekt der Arbeiterklasse existiert nicht, sondern muss sozial konstruiert werden unter der Inkaufnahme der Zerstörung realer Beziehungen. Und deshalb halte ich als Konservativer den Kommunismus nicht für besonders realitätsnah oder auch politisch geeignet. Also ich würde dem die soziale Frage tatsächlich nicht anvertrauen wollen.
Mhm. Wem dann?
Wollen wir mal weitermachen oder wolltest du zu den Linken noch was sagen? Oder da haben wir uns, glaube ich, genug unbeliebt gemacht. Ich würde den Liberalen jetzt gerne noch ein bisschen was mitgeben.
Ja, nur zu. Weil ich wollte gerade fragen, wer soll es denn dann machen, wenn nicht die Linken? Die wollen ja zumindest soziale Gerechtigkeit. Das muss man ihnen ja zumindest als Wunsch abkaufen, für wen auch immer. Oder?
Ist so ein Marketingversprechen.
Okay, gut. Okay, wer soll es denn dann richten? Die Liberalen. Gut.
Die haben auch eine super Ausrede dafür. Da richtet es ja nicht die Klasse von der Arbeiter, sondern der Markt.
Mhm.
Das heißt, der individuelle Egoismus der einzelnen Personen schlägt um in Allgemeinwohl über die Kräfte, die unsichtbare Hand des Marktes.
Mhm.
Oder?
Das wäre dann das,
was jetzt... Du hast BWL studiert, du kannst es besser als ich. Aber habe ich das richtig verstanden?
Ich habe ja nicht aufgepasst, aber das ist dann jetzt die Linie von unseren Doge und Staatsabschaffern. Oder?
Milley.
Ja, Milley und Musk und so weiter und so fort. Die dann also nach den Hayeks dieser Erde und ne, das ist dann diese... Heißt es Wiener Schule, nicht Neue Frankfurter Schule, sondern Wiener, ja. Die sollen es richten. Das heißt,
der Markt richtet es, ist ein säkularer Erlösungsmythos.
Mhm.
Dass man sagt, also wenn man den Markt nur entfesselt, dann wird alles gut.
Ja, ganz kurz mal einen Schritt zurück. Was haben wir jetzt im Moment? Haben wir keine Marktverhältnisse, ne? Wir haben
Wir haben Staatskapitalismus, oder?
Du merkst sogar, wir geraten auf ganz dünnes Eis. Ist das jetzt was Linkes ohne Arbeiterschaft und also eine
Terror? Das ist, wenn ein Politbüro aus der Klasse von einem Arbeiter überall anderen bestimmt.
Ja, also von daher verstehen wir schon auch die Kritik von Herrn Milley und von Herrn Poschardt,
genau,
dass man sagt, wir haben ja hier so einen Staatskapitalismus mit einem wahnsinnig aufgeblähten Beamtenverwaltungskopf. Das müssen wir mal mit einer Motorsäge runterfahren ein bisschen oder kürzen. Aber du sagst, das ist auch keine Lösung.
Ich glaube, dass das als Heilmittel nicht schlecht ist, aber es ist nicht die Vision meiner Zukunft. Und ich glaube auch nicht, dass der Markt allein es hinkriegt. Das ist ja sozusagen wie die Politisierung der Arbeiterschaft eine ökonomische Frage zum politischen Motor einer Revolution machen will, versucht jetzt der Liberalismus eine politische Frage zum Thema einer ökonomischen Entfesselung des Marktes zu machen. Das heißt, es kann sein, dass der entfesselte Markt den Staatskapitalismus ein bisschen kurieren kann, aber ich glaube nicht, dass er ein tragfähiges Modell ist, wenn er nicht eingerahmt ist in Regelungen, die selber nicht marktorientiert sind. Also ich würde schon sagen, wir brauchen sowas wie einen staatlich eingebetteten Markt und nicht einen markteingebetteten Staat.
Mhm.
Aber
das ist aber jetzt, das klingt so ein bisschen nach zwei weise alte Männer erinnern sich an ihre Jugend und
Machen wir gleich. Nur nicht, okay. Ich will gerade die dritte Lösung noch machen.
Ja, okay, ist der Kaiser, nee, der Tyrann oder die dritte
genau,
Lösung.
Genau, das ist im Faschismus, da muss man auch nichts tun. Das ist so geil. Also all diese drei, also der eine muss nichts tun, weil die Klasse von einem Arbeiter das alles macht.
Mhm.
Beim anderen muss man nichts tun, weil der Markt das alles macht. Man darf sogar egoistisch sein und von Gier und so weiter getrieben sein. Die soziale Frage wird durch den Markt automatisch gelöst. Auch alle anderen Fragen.
Mhm.
Und der Faschismus, ja, wer löst es da? Muss man auch nichts machen. Der Führer.
Ja. Ja.
Weißt du, das einzige Problem ist, der weiß ja nicht von allem, aber wenn der Führer das wüsste, hätte er schon längst was dagegen gemacht.
Mhm.
Das heißt, du hast in jedem Fall eine Erlösungsinstanz, die dich davon befreit, selbstpolitisch aktiv werden zu müssen.
Ja, das verbindet diese drei Dinge und kommt ja den Menschen sehr entgegen. Aber was spricht denn gegen jetzt den Tyrannenführer oder der Kaiser?
Ja, das ist so ein bisschen so eine Lotterie.
Also wer da so sitzt, ne?
Bitte?
Wer da so hingesetzt wird oder
sich. Ja, da kann man immer, man hat mal Glück, man hat mal Pech, man hat mal Gandhi, du kennst das.
Mhm, ja, ja.
Und
also das ist unser einziges Problem, diesen gütigen Kaiser und Anführer würden wir ja gerne nehmen, der uns alle Entscheidungen abnimmt.
Ja,
aber die Trefferquote ist historisch nicht so hoch wie sie.
Nein, da hat man auch oft ein bisschen daneben gegriffen.
Ja, aber sonst.
Ich glaube, die Idee ist auch wiederum die, dass man, also Platon hat sich ja noch stark gemacht für diesen Philosophenherrscher.
Mhm.
Das konnte er auch, weil er davon ausgehen durfte, dass jemand zur Einsicht in die Idee des Guten befähigt ist und damit die Geschicke des Staates selbstlos zum Guten führen kann.
Ja.
In dem Moment, wo diese menschliche Vernunft nicht mehr uneingeschränkt Einsicht in das Gute nehmen kann, sondern auf dem Wege des Diskurses sich vor Fehlern schützen muss, hat es eigentlich schon Sinn, Herrschaft zu koppeln an eine Vielstimmigkeit auf demokratischem Wege. Um das jetzt mal dem Verfassungsschutz ganz explizit zu sagen, wir spielen jetzt Modelle durch, mit einer gewissen Ironie und mit Nachteilen, aber wir fordern natürlich jetzt weder die Einführung des Kommunismus, noch die Einführung des Liberalismus, noch die Einführung des Faschismus. Davon sind wir ganz weit entfernt. Für die Doofen unter den Verfassungsschützern, die jetzt gerade zuschauen.
Ja, und für die Doofen oder die lieben Doofen vom Verfassungsschutz, die zuschauen, auch nochmal die Ergänzung, dass wir hier nur über, glaube ich, Verfassungskreisläufe reden, von Aristoteles bis Polybios. Wir sprachen häufiger mal darüber, dass in diesem Verfassungskreislauf jetzt eigentlich auf die sogenannte Demokratie Tyrannei folgt, ne?
Ja, aber nur theoretisch.
Ja, ja, also na gut, also historisch, theoretisch von diesen ahnungslosen Polybiosen.
Ja. Ja, was ich damit sagen wollte, ist natürlich, dass es, wenn wir Demokratie und Rechtsstaat wollen und diese drei anderen Optionen ablehnen, dieser Staat immer nur genauso gut ist wie unser eigenes Engagement für ihn.
Ja, das machen wir ja alle zu
97%
von uns setzen uns ja ein dafür, dass es sich für den Staat und interessieren sich auch. Und hast du jetzt Demokratie gesagt, das waren ja ein paar Sätze.
Ja.
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, wenn wir das wollen, also als gäbe es einen Weg dahin zurück, oder wolltest du das damit sagen?
Ich fände das nicht verkehrt und ich würde auch, und da habe ich dich ja gerade unterbrochen, auch zu einem Wirtschaftssystem zurückkehren wollen, zumindest zu dem Leitbegriff, nicht unbedingt nach der Ausgestaltung dessen. Und du hast das so schön genannt als, wie hieß das nochmal bei Erhard? Heinz Erhard
und die soziale Marktwirtschaft, meinst du, oder?
Genau.
Ja, für die Jüngeren, Heinz Erhard war
Komiker
und hat deswegen diesen Scherz gemacht mit der, es wäre doch schön, wenn es eine soziale Marktwirtschaft gäbe, also auf Deutsch basierend auf so Werten wie Familie, Ehrlichkeit und Anstand und Blick auf die anderen, verbunden also mit einem Wirtschaftssystem, dass man da durchaus vieles machen kann. Freie Hand des Marktes aber wiederum eine Bremse einbaut und aufpasst, dass dabei die Armen auch geschützt werden. Gebe ich das richtig wieder? Also das war der Scherz von Heinz Erhard.
Genau.
Vielleicht hat er auch einen Bruder, der Ludwig ist, und der hat den Scherz gemacht. Wir wissen das nicht genau. Also das wollen wir jetzt mal so dahingestellt sein lassen. Aber mal kurz, ganz kurz mal ernsthaft. Da ist doch vieles unter die Räder gekommen, als wir noch jünger waren, zu Zeiten von Heinz Erhard, war das selbstverständlich, ne? Was wir hier gerade beschreiben. Und das Lustige.
Und es war Erfahrungsrealität für die meisten, wenn du mal an die 70er Jahre denkst.
Mhm. Ja, und wie ist dein Aphorismus dazu? Nur weil es funktioniert, muss man es nicht weitermachen? Nee.
Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht.
Ja, entschuldige. Also Schritt zurück. Das war in unserer Jugend selbstverständliche Realität, dass sich das so gehört, oder? Dass der Kapitalismus
sich in den Dienst des volkswirtschaftlichen Allgemeinwohls stellt.
Genau. So.
Ja.
Und die Frage, dass er eigentlich nochmal ein Selbstgänger ist, ne? Dass man sagt, das muss ja so sein. Also gerade wenn man die Möglichkeiten hat, und sagte, das darf doch nicht in Frage gestellt werden, weder die Mensch, die Humanität, noch dass wir irgendwie irgendwas erwirtschaften müssen. Das ist ja alles weg.
Ja. Darf ich mal was von Hannah Arendt zitieren? Das wollte ich letztes Mal schon machen, aus der Vita Activa. Oh Gott, jetzt habe ich die Seite verschlagen. Finde ich das nochmal. Ich glaube, ich kriege das wörtliche Zitat nicht hin, aber ich kriege es systematisch hin. Da geht es eigentlich darum, dass Eigentum als Gewähr für politische Freiheit betrachtet wird. Das heißt also, ein gewisser Wohlstand und Unabhängigkeit gewährleistet, dass du dich politisch engagieren kannst, ohne aus Angst vor Repressionen oder aus Gier Kompromisse eingehen zu müssen. Mhm. Das heißt, wenn jede Familie ein Eigentum hat und nicht zur Miete wohnt, und zur Not auf ihrem eigenen Land sich selbst versorgen kann, ist die politische Erpressbarkeit geringer, als wenn du befürchten musst, dass du in die existenzielle Not vertrieben wirst.
Das sagt Hannah Arendt?
Ja, soll ich nochmal? Guck mal,
ich halte mein Buch hoch.
Ja, die Vita Activa.
Ich halte mal den hier hoch. Du bist nämlich eigentlich gar nicht Traditionalist, du bist Sozialist.
Ich bin kein Sozialist.
Bin konservativ. Entschuldige, wenn du mal den Oberst Gaddafi liest.
Also, ich hab das Zitat.
Mach du mal erstmal Frau Arendt, ja. Okay.
Also es geht um das Privateigentum. In einer Gesellschaft von Eigentümern steht immer noch die Welt und nicht das nackte Überleben im Mittelpunkt menschlicher Pflege und Sorge. Erst eine Gesellschaft von Arbeitern und Jobinhabern wird sich für nichts anderes interessieren als für die drohende Knappheit oder den möglichen Überfluss dessen, was das Leben für seine Lebendigsein braucht. Das heißt, die Interessenverlagerung der Lebenssicherung in die Sphäre der Politik raubt den Menschen die politische Freiheit und macht sie zu Abhängigen. Mhm. Eigentum ist notwendig. Und Träger des Eigentums ist nicht das Individuum, sondern die Familie. Der Oikos ist der Bereich des Hauses und die Polis ist der Bereich des Staates und der Oikos gehört der Familie.
Gut, deswegen habe ich aber eben, weil du, bevor du Arendt dann komplett zitiert hast, hast du den schönen Satz zusammengefasst, eigentlich, oder den Sachverhalt so zusammengefasst, dass wir durch Eigentum, glaube ich, aus dieser Angst und Not rauskommen.
Genau.
Gebe ich das richtig wieder?
Ja.
Deswegen ist es wichtig. Deswegen habe ich den Herrn Gaddafi eben hochgehalten, den ja auch nur noch die alten Menschen kennen. Weil ich das bestechend fand an dieser Idee dieses dritten Weges zwischen den anderen Wegen. Den Menschen diese Angst zu nehmen, das hat ja Gaddafi gemacht in Libyen, dass man sagt, also jeder hat seine Parzelle und seine Ziege und muss niemandem Miete zahlen, ja, und kann sich selbst ernähren. Weil du damit ja den Menschen diese Urangst nimmst, die wir alle haben, das halte ich für wesentlich, um dann überhaupt die Basis zu schaffen für irgendeine Form von demokratischen Verhältnissen.
Genau. In dem Moment, wo du das nicht hast, bist du erpressbar.
Ja, also wenn du...
Und verführbar.
Ja, wenn du irgendwo arbeiten musst oder Miete zahlen musst, und das war der Kerngedanke in Libyen, dann bist du nicht frei, dann bist du erpressbar und kannst dann auch keine freien Entscheidungen treffen. Der zweite Gedanke war natürlich dann so eine wirkliche Basisdemokratie, die man hier nicht fordern darf, weil, nochmal Gaddafi zitierend, unsere Form von Demokratie ist Diktatur, weil das ist aber eine Diktatur der Mehrheit, der 51% gegen die 49%. Das kann so nicht
gemeint sein. Und das ist schon ein Euphemismus.
Was ist ein Euphemismus?
Dass diese 51% irgendwas beschließen könnten, was die 49% dann schadet.
Inwiefern?
Ja, es kann ja auch sein, dass diese 51% jemanden wählen, der nicht das tut, was die 51% wollen, sondern nochmal was ganz anderes.
Ach so, anderes. Ja, noch wieder eine Ebene weiter. Aber die Grundidee ist ja für mich zumindest richtig, dass man sagt, das muss man eigentlich von ganz unten aufbauen. Mhm. Aber da sind wir wieder an einem Punkt. Das setzt natürlich auch ein Interesse des Einzelnen voraus und sich mit den Dingen zu beschäftigen, die einen angehen. Mhm. Ist auch vielleicht nicht unbedingt gegeben heute.
Ja, weil ja auch der Bezug zwischen Wahlentscheidung und Lebenswelt nicht mehr gegeben ist, zwangsläufig. Also wenn ich das richtig verstanden habe, wie du mir dafür erklärt hast, baut er das ja von unten auf über verschiedene Gestaltungs- und Abstimmungsebenen und dann hast du natürlich einen hohen Teil an Expertise vor Ort von den Leuten, die dann auch das beschließen und bestimmen, was sie selber angeht.
Ja, das ist natürlich etwas, was man auch hier nicht vorschlagen darf. Wir tun das ja auch nur als Kunstfiguren, aber dass man sagt, in einer vielleicht wäre das mal eine Überlegung wert, zu sagen, ich kenne ja denjenigen, den ich gewählt habe, aus meinem Dorf, der dann wiederum in der Stadt irgendwie das Dorf vertritt. Das heißt, ich habe direkte Wege. Ja, ich habe einen Ansprechpartner, ich habe auch Menschen, die dann in der Verantwortung sind. Ist dir das mal aufgefallen, dass niemand mehr in die Verantwortung geht?
Nein, wir müssen alle mehr Verantwortung übernehmen.
Wer? Wir?
Ja.
Ja, ich glaube...
Militärisch war.
Nein, aber ich glaube, Herr Gebauer,
aber stimmt.
Den ich mal schätze, der hat immer gesagt, es müsste doch mal einer in die Politik gehen und nicht irgendwelche Gesetze dann erlassen, dass er nicht belangt werden kann wegen Immunität mit Joe Bidens Autopen, sondern dass man sagt, wenn einer sich hinstellt und sagt, übernehme die Verantwortung für das, was ich hier entscheide, ob das jetzt Northvolt ist oder Masken, dann wären doch alle anderen genötigt und gezwungen, das auch zu tun. Mhm. Finde ich ganz spannend. Haben wir nicht heute. Also wenn man machen kann, was man will und straffrei durchkommt damit, dann hast du die Zustände, die wir jetzt haben. Ich will nur mal ganz kurz den Kreis schließen dürfen mit dir, weil mir das aufgefallen ist auf dem Weg. Die soziale Marktwirtschaft und die komischen Ideen von Herrn Gaddafi. Und dazu lese ich dann die ganz linken Kampfblätter. As Adbusters heißt das aus Kanada, hat mal Occupy Wall Street veranstaltet. Und lese da so komische Sätze, wie dass wir die konservativen und die linken Positionen gut vereinen können und müssen. Also eine Rückbesinnung.
Meine Rede.
Deine Rückbesinnung auf das, was du vertrittst, also Familie und Ehrlichkeit und das Regionale verbinden können mit dem, dass wir die Armen beschützen. Ja, das ist in deren Lesart der Linken, ist das eine linke Position. Und das andere ist die rechte Position. Das ist leicht zu vereinbaren.
Eben, also die konservative Position hat ja auch eine Antwort auf die soziale Frage. Die erfolgt nur nicht über die Arbeiterklasse.
Mhm. Ja. Tja, das Gleiche.
Wir hätten doch die Lösung.
Merkst du übrigens auch, wenn du dann mal Frau Weidel zuhörst oder liest oder dann daneben Frau Wagenknecht liest. Da steht das Gleiche im Grunde. Da haben wir zwei konservativ-linke Positionen, die ganz hervorragend zusammenpassen. Komisch, dass da so... Irgendjemand scheint das anders zu wollen.
Hm.
Wer könnte das sein? Wollen wir nicht spekulieren?
Was? Ich habe keine Ahnung.
Nein, ich auch nicht.
Der Wähler darf das entscheiden.
Ja, der macht das schon.
Gut. Ja, genau. Das ist sozusagen das Phantasma der Demokratie, dass ich ja nichts tun muss, weil es der Wähler ja macht für mich.
Dass du nichts tun musst, weil es der Wähler macht? Also niemand.
Der Wähler, ja genau. Der Markt, die Arbeiterklasse, der Führer und in der Demokratie sind der Wähler macht.
Ja. Willst du damit sagen, dass wir vielleicht uns doch ein bisschen mehr engagieren sollen, jeder Einzelne, oder? Nee.
Nein, weil man ja auch an den Leuten, die das getan haben, sieht, wie schädlich das ist.
Was, wenn man sie engagiert?
Ja, das ist total schädlich.
Ach so. Ja, das ist nicht so bei uns.
Dann taucht man in welchen Verfassungsschutzberichten auf oder wird irgendwie, verliert seinen Job oder
ja, das
wird krank.
Ja, oder stirbt. Und das haben wir am Kreisen das ja gelegentlich, das Thema.
Ja.
Und sind ja regelrecht offen als Kunstfiguren, damit, dass man sich dann fragt, ja, das wollte ich auch nochmal sagen zu meiner Reichen- und Kaiserrechtfertigung, wenn das so klang, das war natürlich reiner Egoismus. Also, du weißt jetzt, warum ich das gesagt habe.
Weil du auf klassische Musik stehst.
Ja, nee, weil ich dann aufgrund dieser Erfahrung und des, sagen wir mal, nicht vollständig hundertprozentigen Engagements und des Interesses der vielen, dann denke ich, ja gut, wenn wir auf diese in dem Verfassungskreislauf jetzt zusteuern auf den Kaiser, ja, dann bewerbe ich mich, dann wanze ich mich halt lieber beim Kaiser an, so wie Mozart das gemacht hat. Der hat ja auch nicht auf dem Elternabend gefragt, ob er dann jetzt mal komponieren darf. Ja, da muss man sich halt einen Kaiser oder einen Fürsten suchen, der sagt, ach, mach mal hier mal den Hofnarren, um zu überleben. Weil das
die Künste gedeihen unter dem Mäzenatentum des Feudalismus, das stimmt.
Ja, da habe ich noch Hoffnung, meinst du? Aber das Feudalismus kommt ja erst nach der Diktatur, ne? Also nach dem Tyrannen, oder? Verfassungskreislauf. Muss ich ein bisschen warten.
Kennst du dich besser aus als ich?
Ja.
Aber Elternabend ist schon was Grausames, oder? Wenn das
Ja, das müssen wir jetzt auch noch verurteilen. Komm, wir machen uns zu Ende. Beliebt jetzt, ja. Elternabend, der abstimmt,
ob Mozart komponieren darf. Wenn man das gewusst hätte beim Kinderzeugen, dass man später noch zum Elternabend muss. Also ich wäre kinderlos geblieben.
Ja, ach nein. Das kann man ja so nicht sagen. Unsere Kinder sind so, so toll.
Ja, oder ich wäre nicht mehr zum Elternabend gegangen. Kann man ja auch.
Haben wir was für einen Shop, den es bis heute nicht gibt, oder?
So was denn?
Verhütungsmittel. So eine Puppe, die irgendwie was vom Elternabend erzählt. Und das gehst du doch sofort nicht hin zu dem anstehenden Date. Ja, das lasse ich lieber. Auf ganz kleinen...
Vielleicht haben unsere Zuschauer dann in der richtigen Zielgruppe unterwegs sind. Ich glaube, die haben die Elternabende schon glücklicherweise hinter sich.
Ja, aber wenn du das vorstellst, dass dir dann so eine Puppenstimme irgendwie sagt, du wirst demnächst 4 Stunden lang von 8 bis 12 auf ganz kleinen Stühlen sitzen und mit Frau Meier
und darüber
diskutieren müssen, ob in der veganen Gulaschkanone Würstchen sein dürfen. Das ist doch, wenn das kein Verhütungsmittel ist.
Nehmen wir sofort auf den Shop.
Ja, machen wir. Der Shop ist auch nicht so richtig fertig geworden. So, jetzt hast du noch einen Literaturtipp für mich, hast du gesagt.
Ach so, oh, das ja. Buch, das habe ich natürlich jetzt nicht dabei. Oh Gott.
Muss ich jetzt gucken, wo mein Zettel ist, auf dem der Titel jetzt, steht?
Also es ist, ich darf ich gerade aufstehen und das holen? Wir machen mal kurz.
Wir machen mal kurz einen komischen Schnitt und schon ist der komische Schnitt vorbei.
Ja, und ich bin wieder da.
Und Matthias hat inzwischen noch ganz lange Arme. Ja, bitte.
Hier. Ich habe gerade erst begonnen, ich bin so im ersten Viertel. Es ist von Yoko Ogawa, die Insel der verlorenen Erinnerung. Und was mich als Konservativen daran so begeistert, ist, es erzählt vom Verschwinden der Dinge. Es ist also so, dass Parfum, Vögel, Rosen von einem Moment auf den anderen verschwinden. Wobei das mit dem Verschwinden gar nicht so ganz einfach ist, weil die gibt es dann zum Teil sogar noch. Und die Menschen werfen dann aber alles, was davon noch über ist, in einen Fluss. Und sorgen dafür, dass es nicht nur in der Existenz nicht mehr verfügbar ist, sondern dass man auch nicht mehr drüber spricht und nicht mehr daran denkt. Es gibt jetzt dummerweise einige Menschen, die da noch Erinnerungen kultivieren und darüber sprechen wollen. Mhm. Und um denen die Erinnerungen auszutreiben, gibt es die Erinnerungspolizei, die dann Hausdurchsuchungen vornimmt und eventuell zurückgehaltene Sachen entfernt. Und gegebenenfalls Menschen auch aus dem Verkehr zieht, damit sie nicht den Schaden der Erinnerung anrichten. Ich weiß nicht, wie es weiter verläuft. Es klingt ganz spannend. Es ist sehr poetisch. Es gibt einem den Wert der Dinge. Andererseits hat es auch so einen leicht bedrohlichen Unterton. Das könnte auch ein bisschen nach Zeitkritik klingen. Aber den Kontext möchte ich natürlich gar nicht aufmachen.
Den hast du jetzt gerade aufgemacht. Und ich möchte, dass du das Buch bitte nochmal hochhältst, weil ich das eben nicht sehen konnte. Aber nur, weil ich ein bisschen kurzsichtig bin oder deine Kamera nicht richtig scharf zieht. Da, ja, guck, okay. Also wir schreiben das auch in die Videobeschreibung.
Yoko Ogawa.
Du liest einfach noch weiter und ich habe mir das schon notiert. Ich will das auch lesen. Gaddafi habe ich nämlich schon durch. Und auch schon zum zweiten Mal. Okay, gut, dann machen wir jetzt ein bisschen Sommer, oder?
Ja.
Und hoffen, drücken uns gegenseitig die Daumen, dass mir und den jungen Leuten was einfällt. Wie wir alles so stabil auf irgendwelche Füße stellen, dass wir weitermachen können im Herbst, oder?
Also wir werden uns auf jeden Fall weiter unterhalten. Die Frage ist, ob es gesendet wird, ne?
Und die Frage ist, ja, wir werden, das haben wir ja schon mal gesagt, wir werden auch mit dem bestehenden Freundeskreis nochmal das diskutieren und verhandeln und überlegen, wie wir was machen. Das ist ja, glaube ich, bekannt, dass es das gibt. Oh, jetzt haben wir den ganzen Quatsch nicht gemacht, Matthias.
Welchen denn nicht?
Na, den Quatsch, den Buchhaltungsquatsch. Komm, da können wir wieder unter einen Abspann packen. Ich wollte dir das doch noch erzählen vom Dings, wie gut ich das finde, dieses, wie heißt das?
Das Bundesreisekostengesetz?
Ja, wir waren doch neulich in, das ist jetzt schon unter einem Abspann, oder als wir irgendwie uns getroffen haben in Hamburg, das ist ja dann geht man ins Hotel und geht dann nochmal Abendessen und noch ein Frühstück. Und
du hattest diesen Kaffee mit doppeltem Koffein drin, ich hatte den mit dem halben.
Du hattest den einfachen Cappuccino mit einem Espresso und ich hatte den doppelten und du musstest 7% Mehrwertsteuer zahlen und ich 19%.
Genau.
Und warum?
Ja, weil der Milchanteil über 75% war. Bei mir, bei dir nicht, weil das gehört dann zur Grundernährung. Also bei mir, ich wurde vom Verhungern gerettet, du hast Luxus genossen.
Richtig, du hast also Grundnahrungsmittel gegessen, das getrunken, das kostet nur 7% Mehrwertsteuer und ich Luxus. Ja. Mhm. Das war ja nur ein Beispiel von vielen schönen Beispielen. Und ich habe dieses Bundesreisekostengesetz nur deshalb angeguckt, weil ich dachte, das ist ja ganz einfach. Ich bezahle ein Frühstück für uns beide und dann setze ich das von der Steuer ab. Aber so einfach ist das nicht.
Nee.
Und dann habe ich dieses Wunderwerk zur Kenntnis genommen zum ersten Mal. Mich so gefreut, dass es das überhaupt gibt, ein Bundesreisekostengesetz. Und dass es so genau ist, dass du sagst, es ist abhängig davon, wie lange du wohin reist.
War das mit Brunei zum Beispiel?
Ja, wie hoch die Pauschale ist, die du dann als Reisender an diesem Tag ansetzen darfst. Das hängt davon ab, wie lange du wenn du 11,5 Stunden in Helgoland bist, dann darfst du nur 17 Euro absetzen. Und wenn du 12,5 Stunden in Brunei bist, dann darfst du 27 Euro Pauschale absetzen. Und diese Regelung gibt es für ganz viele, also für jedes Land der Erde natürlich und in vielen Ländern auch für die einzelnen Provinzen in China. Mhm. Das heißt, du hast dann große Unterschiede, musst du genau gucken, welcher
Provinz war ich. Das heißt, es gibt keine Regelungslücken, sondern...
Nein, überhaupt gar nicht.
Und das ist doch Vertrauensbild.
Ja,
das
eben. Ist doch fantastisch. Das führt doch alles nur zu hoher Gerechtigkeit. Es gibt dann extra Regeln für Beamte und Richter wiederum. Dann gibt es für Sportvereine wieder noch Sonderverwaltungsregeln innerhalb der Bundesreisekostengesetze. Und innerhalb, nicht vergessen, 16 Bundesländer haben wir so viel. Es gibt in jedem Bundesland wieder noch ein eigenes Landesreisekostengesetz mit eigenen Verordnungen. Ja, wo man dann.
Was ist daran jetzt schlimm?
Nichts. Mich belobt das doch nur alles. Das ist toll, wenn man auch sagt, es muss natürlich auch Unterschiede geben in der Pauschalansatzfähigkeitshöhe von unterschiedlichen Ländern wie Schleswig-Holstein, wenn es dann um Ausflüge von Sportvereinen geht. Ja, das kann man doch nicht einfach so regeln im Sinne von, setzt einfach eure Spritrechnung ab. Und eure
Aber das zeigt doch also einfach noch, wie effektiv, effizient und volksnah unsere Repräsentantinnen zur Regelung unseres Lebens beitragen.
Das sag ich doch, Matthias. Ich finde das toll, weil es ist ja auch so, ich kann das, ich habe, glaube ich, habe ich ja schon mal erzählt, seit meinem 12. Lebensjahr dann irgendwelche Akten in Schredder getragen, aber Akten, die da auch rein durften beim Steuerberater und dann dafür gesorgt, dass die dann im Hof entsorgt wurden. Um mir ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Ich bin also vom Fach, habe das sogar studiert, dieses BWL. Und ich kann das nicht mehr, auch viele Steuerberater können das nicht mehr. Das ist ja gut, dass man dann dafür wieder noch Spezialisten einstellen muss. Hm. Und der Staat auch Spezialisten einstellen muss, um das Ganze wirklich gerecht zu gestalten. Und zum Sinne des Bruttoinlandsprodukts. Ich bin dafür. Da kann man noch viel, viel mehr machen. Viel, viel mehr Verordnungen.
Ja, da hat ja jede neue Regierung auch nochmal ein Projekt, was es vorantreiben muss. Also du bemisst jetzt irgendwie die Qualität unserer PolitikerInnen und Politiker am völlig falschen Kriterium. Du denkst, dass deren Aufgabe darin besteht, das Wohl des deutschen Volkes zu mehren.
Tun sie doch.
Ja, was sie im Moment machen, sie mehren eher die Instrumente, die man bräuchte, um das Wohl des deutschen Volkes zu mehren und was sie dabei nicht ganz im Blick haben, ob diese Instrumente alle zielführend sind oder möglicherweise dem Wohl des deutschen Volkes eher im Wege stehen.
Ja, aber sie meinen es gut.
Da bin ich mir ganz sicher.
Ja.
Es geht um Gerechtigkeit.
Ja, sie werden das schon hinkriegen und wenn es dann doch nicht ganz so klappt, wie sich das vorstellen und wir dann 4 Länder haben, dann werden wir eins davon mitgestalten, oder?
Ja.
Gut. So lange gehen wir jetzt an Baggersee. Wir zwei treffen uns nochmal irgendwo und setzen den Kaffee einfach nicht ab von der Steuer, sondern bezahlen ihn einfach selbst, so wie man das halt macht. Ja. Und dann machen wir uns mal ein neues Steuergesetz auf dem Bierdeckel. Was hältst du davon?
Ja. auf der Kaffeeserviette.
Ja, das muss reichen. Wir schreiben auch ganz groß. Gut. Ihr habt bitte einen schönen Sommer und ihr da draußen auch alle. Wir mit im Freundeskreis sehen wir uns sicherlich nochmal. Wir machen dann nochmal so 2, 3 thematisch abwegige Dinge.
Herrliche Dinge.
Ja, freue mich drauf. Gut, okay. Passt auf dich auf. Passt auf euch auf und pass auf dich auf. Bis dann.
Ciao. Tschüss.